Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Richtig Wetten, unserem Wett-Podcast. Mein Name ist Joachim Marnitz. Oh, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian.
Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier wieder eine neue Folge zusammenkriegen und auch wenn es hier gerade ein kleines Problemchen gab, Joachim, ist jetzt auch gut, dass wir es
machen. Konnte ich abwürgen.
Konnte es abwürgen, genau.
Alles auf Stumm geschaltet.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist einfach, wenn man bei der Aufnahme sein Handy auf laut hat und ich habe meins sogar immer im Flugmodus. Das ist
das ist normalerweise kein Problem bei mir, weil mich eigentlich keine Sau anruft, weil fast niemand meine Nummer kennt. Und wenn, dann sind es meistens Nachrichten, aber... Ja, das war jetzt also das erste Mal in 53 Folgen, dass es ein Problem war.
Und bei mir ist das Problem, ich habe ein neues Handy und also ich bin kein Apple-Fan, deswegen habe ich was anderes. Und das Problem ist, da übernimmt es nicht die Einstellungen von dem alten Handy, also vom iPhone. Wenn du ein iPhone hast und legst da dein neues iPhone daneben, dann kopiert es das einfach 1:1 weg, glaube ich. Behaupten zumindest alle die ein iPhone haben. Und bei mir ist es halt nicht so. Und jetzt ist so manchmal, du musst dann so manuell diese ganzen Apps auf stumm stellen oder so. Und das nervt dann wie Sau, zum Beispiel meine E-Mails. Da macht es einen riesen lauten Ton und ja, gut. Aber ist jetzt egal, wir haben es geschafft. Es gibt eine neue Folge, es gibt Folge 53 und da starte ich mal direkt rein, Joachim, weil es gab da Nachfragen. Es kam einiges per Mail bei dir rein, dass Folge 51 fehlt.
Ja, Folge 51 fehlt.
Ich weiß nicht warum, weil also ich meine, du hast es im Newsletter, hast du ja gesagt, warum es so ist.
Genau, sie fehlt ja nicht wirklich. Genau. Ich habe es im Newsletter angekündigt, den habe ich rumgeschickt. Es gab wohl technische Probleme. Also es hat wohl, also die meisten schon, aber ein paar Leute haben den Newsletter wohl nicht bekommen. In dem Newsletter haben wir erklärt, das machen wir jetzt halt einfach kurz hier, damit es dann auch wirklich alle mitbekommen, weil es doch einige Fragen gab. Ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir ab und zu Folgen im Bezahlformat rausbringen. Das heißt, gegen eine geringe Gebühr von 4,99 €.
Wir haben gesagt, wir bleiben unter 5 €. Also das sind wir euch schuldig.
Und das werden jetzt auch nicht alle Folgen sein. Das wird halt ab und zu passieren. Nicht ganz jede zweite Folge, vielleicht jede dritte oder so. Dass wir eine Premium...
Je nachdem, wie wir Geld brauchen einfach.
Genau, also wir haben uns entschlossen, einfach ein Premium-Paket zu schnüren und... Genau, also keine hohe Gebühr, 4,99 €. Ab und zu für ganz besondere Folgen, wo auch wirklich Value drinsteckt. Ich denke, das ist ein fairer Preis, den wir so vertreten können. Und ansonsten haben wir auch noch ein Angebot für jeden, der, sagen wir mal, du hast geschildert, dass Lobrecht hat so ein ähnliches Ding, ne?
Naja, genau. Felix Lobrecht, großer Fan von Gemischtes Hack bin ich ja. Und Felix Lobrecht hat das für seine Show, macht er das, wenn sich Leute eben die Eintrittskarten nicht leisten können. Er kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen auch, ist sehr arm aufgewachsen. Und wenn sich Leute für seine Show die Eintrittskarten nicht leisten können, dann können sie ihm schreiben vorab, ich weiß nicht, Insta oder keine Ahnung, oder wahrscheinlich an sein Management. Und er gibt Tickets dann auch umsonst raus, wenn da eben wirklich, also wenn es halt nicht ausgenutzt wird, ne? Und das wäre jetzt auch so der Aufruf von uns. Wenn ihr euch die Folgen nicht leisten könnt, dann sind wir die Letzten, die da jetzt irgendwie euch schröpfen wollen und noch die letzten 5 € abnehmen, beziehungsweise 4,99 € sind es ja nur. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann schreibt uns, schreibt Joachim, da finden wir einen Weg. Keine Ahnung, vielleicht kann man es monatlich abstottern oder ich weiß nicht.
Nein,
da finden wir einen Weg, dass ihr an die Folgen umsonst rankommt. Aber wie gesagt, nutzt es nicht aus.
Genau, ich habe ansonsten auch, also es geht dann einher damit, wie man überhaupt an die Folge rankommt. Die 51 ist jetzt natürlich nicht auf Spotify erschienen zum Beispiel. Ich erkläre es einfach nochmal im nächsten Newsletter. Reicht das nochmal nach oder verlinke einfach den alten Newsletter für jeden, der es noch nicht gelesen hat. Ja. Und dann schauen wir einfach, also dann also am besten schriftlich erklärt, wie man an die Folge rankommt und wie das mit dem Bezahlen funktioniert.
Genau, vielleicht können wir da nochmal irgendwie so eine kleine Übersicht, dass das einfach dann wirklich auch hinhaut für jeden.
Ist eine Option für jeden dabei und wer das nicht machen möchte, ist natürlich auch völlig in Ordnung. Es gibt ja auch genug freie Episoden, wie jetzt eben diese hier und ja.
Ja. 50 Folgen waren ja vor
viel. Ja, das sind natürlich, man muss auch sagen, das sind einfach dann Folgen, in denen auch extra viel Arbeit steckt, wo wir uns viel Gedanken gemacht haben, die auch ordentlich ausgearbeitet haben. Entsprechend ist es, denke ich, ein fairer Preis. Wie gesagt, jeder, der sich es nicht leisten kann, der soll sich einfach melden. Da finden wir eine Lösung. Ja, Und damit?
Perfekt. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in Folge 53 mit einer Frage- und Antwortfolge, haben wir uns diesmal gedacht. Haben ja zuletzt ein bisschen über den König des Sportwettens geredet und es kamen einige Fragen rein. Wir haben einiges zusammen an Material und das ist doch immer ganz nett. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn so ein bisschen wir auf Sachen eingehen können, die einfach euch Zuhörer auch bewegen.
Und ich starte mal rein mit einer Mail. Joachim, die kam an dich und die musst du irgendwie erklären. Und zwar geht es darum...
Von wem denn?
Was ist der... Von Carolina Perez.
Okay.
Und die, wie sagt man denn da, die Adresszeile, nee, wie sagt man denn da oben? Die Betreffzeile, so, ist, was ist der Wert ihres Gastbeitrags? Mhm. Und sie schreibt, hallo, ich würde gerne wissen, wie viel ein Gastbeitrag für die Veröffentlichung auf der Website kostet. Bin Carolina Perez, Linkbilderin für das Unternehmen Reacherage, keine Ahnung, Reacherage.
Das könnte auch Recharge sein, oder? Sie hat sich da vielleicht verschrieben.
Ja, okay, sehe ich jetzt natürlich auch, dass Prepaid-Karten für den Casino-Markt anbietet. Die Idee ist ein Artikel über Sicherheitsfragen und die Bedeutung der Vorsicht, insbesondere in digitalen Umgebungen anzubieten, um zu vermeiden, Opfer von Cyberkriminalität zu werden. So, was hat es damit auf sich,
ey? Die Signatur hast du noch vergessen.
Ah, die Signatur habe ich noch vergessen. Also, sie ist doch ja richtig. Unten drunter steht dann Carolina Perez und die Signatur ist einfach Darth Vader's Daughter und Ninja Girl. Und da habe ich mich schon auch gefragt, wie kommst du denn auf sowas, ey? Und wie kannst du glauben, dass da jetzt irgendwie was Seriöses bei rumkommt?
Gut, ich meine, man muss sagen, ich krieg solche, weil du ja gefragt hast, die Bedeutung und so, und ich soll es erklären. Ich krieg solche Mails häufiger mal, also vor allen Dingen bezüglich des Blogs. Und die Idee ist hier einfach, das kennen wir auch noch aus Betting-Expert-Zeiten, dass quasi ein Artikel auf meinem Blog platziert wird, der einen Link beinhaltet zu, also der natürlich um irgendein Thema geht. Der Artikel wird geschrieben von anderen Leuten, also von der Carolina Perez in dem Fall oder irgendeiner ihrer Angestellten oder so. Und dieser Artikel enthält dann einen Follow-Link. Also für jeden, der da nicht Bescheid weiß, Google unterscheidet zwischen Follow- und No-Follow-Links. Wenn man einen Link setzt, kann man quasi diese Attribute geben. No-Follow heißt, dass es für Suchmaschinen nicht relevant ist. Also die Suchmaschine scannt quasi die Seite und wenn sie einen No-Follow-Link sieht, dann berücksichtigt die Suchmaschine diesen Link nicht in ihrer Gewichtung. Also wenn man eine Google-Suche eingibt, dann gibt es natürlich Platz 1, 2, 3 und so weiter. Ein wichtiger Faktor bei diesem Ranking sind eben Links, die zu dieser Seite führen. Deswegen ist es auch so beliebt in Search Engine Optimization Zirkeln, dass man solche Links bekommt. Wenn es aber ein Follow-Link ist, wenn es ein No-Follow-Link ist, dann zählt dieser Link für Google nicht. Man kann ihn natürlich anklicken und so weiter, aber die Suchmaschine gewichtet es dann nicht, zumindest theoretisch. Und Follow-Links sind entsprechend sehr beliebt. Also wenn man zum Beispiel einen Link auf Facebook oder so postet, dann wird oder generell auf irgendwelchen Blog-Kommentaren oder sowas, dann wird das automatisch mit einem No-Follow Attribut versehen, weil Spam eben sehr gängig geworden ist. Deswegen gibt es dann einen Follow-Link, damit das gar nicht erst in das Ranking reinspielt. Und deswegen ist es umso wertvoller, wenn solche Leute es schaffen, Artikel auf bestimmten Blogs oder wo auch immer zu platzieren, wo eben ein Follow-Link drin ist. Das ist die Idee dahinter. Und solche Anfragen erreichen nicht immer wieder. Man wird dafür bezahlt. Sie hat jetzt hier keinen spezifischen Preis genannt, aber ja, das muss man dann meistens aushandeln. Und da ich solche Anfragen häufiger kriege, meistens beantworte ich sie gar nicht. Wenn ich kann, dann mache ich irgendeinen Witz. Und in dem Fall hat sie es natürlich aufgedrängt, weil sie eben in ihrer Signatur dieses etwas unseriöse Darth Vader's Daughter drin hatte und Ninja Girl. Und dann habe ich einfach trocken geantwortet. Mit Töchtern von Darth Vader handeln wir keine Deals aus. Tut mir leid. Hab sonst nichts geschrieben. Daraufhin hat sie geantwortet.
Ja, und sie hat geantwortet, ist das ernst gemeint oder nur ein Witz? Und, und da ich schon auch.
Und dann hat sie noch ergänzt, I'm laughing here and hope for a good joke, also auf Englisch.
Ah ja, okay.
Woraus man auch ablesen kann, dass sie wahrscheinlich gar kein Deutsch spricht, sondern die ganze Anfrage eben. Genau. Wahrscheinlich via DeepL oder einer anderen
Google Translator
gestellt hat. Das Deutsche ist schon sehr gut gewesen. Das heißt, ich nehme an, das war DeepL.com. Empfehlung für jeden, der gerne was übersetzen will online. Das ist ein extrem gutes Tool. Kommt aus Deutschland, glaube ich sogar.
Okay.
Allein schon der Umstand, dass er dann offensichtlich kein Deutsch spricht, ist natürlich ein guter Hinweis darauf, wie seriös diese ganzen Anfragen dann meistens sind. Oft sind es Casinos oder so, die, ja, war auch in dem Fall Prepaid-Karten für Casinomarkt, weil die ja am meisten
und
Bedarf haben für solche Links.
Ja, und da geht es dann einfach darum, die klatschen da Anfragen raus.
Ja,
und,
ja.
Und hoffen, dass irgendwo jemand sagt so, ja, okay, ich nehme die 2 Euro mit oder.
Ja, klar, es gibt natürlich auch genug Leute, die dann sagen, sie machen das halt. Hm. Ich habe, wie gesagt, schon sicher 50 oder solche Mails, 50 oder sowas von solchen Mails bekommen. Ich habe dann nicht mehr geantwortet. Ich hoffe, sie hat Meistens, es gibt Leute, die dann noch besser sind in ihrem Job, die haken dann noch ein paar Mal nach.
Okay. Ja, bin ich dir sehr dankbar, dass du es nicht gemacht hast. Gute Nachricht ist, es kommt ja jetzt in Zukunft hier auch Kohle rein. Deswegen brauchst du es ja auch nicht. Und genau. Ja. Also das mal so eine erste Spaß-Mail, aber es kamen auch sehr, sehr viele sehr gute Mails. Dafür erstmal wie immer herzlichen Dank. Ist doch immer super so. Und ich würde mal mit einer starten. Ist jetzt ein bisschen länger, das heißt, du kannst dich kurz zurücklehnen, Joachim.
Okay.
Ich lese hier mal so einen Teil vor. Lieber Joachim, also ich wurde da noch vergessen, aber ich werde später noch erwähnt. Diese Mail wird etwas länger, da ich schon seit Jahren stiller Zuhörer bin und immer mal eine Mail schreiben wollte. Erst einmal vielen Dank für alles. Podcast, Blog, Newsletter, alles weitere. Ich bin Hörer der ersten Stunde und es macht unglaublich Spaß, dir zuzuhören. Also es tut auch weh natürlich.
War ja auch nicht an dich.
Oder zu lesen, weil es immer spannend und inspirierend ist. Dass du diese Fachkompetenz teilst, ist einfach nur geil. Und mit Sebastian hast du ja auch einen echten Experten an deiner Seite. Beste Grüße auch an ihn. So, das war erstmal so der Start. Sehr nett. Vielen Dank auf jeden Fall für die Mail. Und jetzt erzählt der Junge, ist ein junger Mann. Er erzählt so ein bisschen was über sich. Und jetzt können wir zum ersten Mal, glaube ich, auch aufdecken, woher unsere ganzen Zuhörer aus dem Ausland kommen. Denn er schreibt unter anderem, ich bin derjenige, der euch aus Spanien, Frankreich, inklusive La Réunion, Madagaskar, Thailand und seit einem Jahr aus Perth in Australien zuhört. Da haben wir doch schon einiges aufgedeckt. Ich meine, dann fehlt immer noch natürlich Nepal. Das
ist unklar, was da passiert ist, aber vor allem, weil das immer mehrere waren.
Und
mal gucken, was da draus geworden ist.
Also er schreibt, er ist knapp 30, ist gebürtig auch aus Deutschland, erzählt dann weiter, Australien ist im Moment einfach der perfekte Ort für mich, da das Wetter und die Leute überragend sind und vor allem, weil ich mir hier in den Goldminen schneller als anderswo etwas sparen kann. Das wusste ich gar nicht, dass Australien Goldminen hat, ehrlich gesagt.
Das wusste ich. Australien hat generell viele Minen, ne? Also da ist einiges im Boden, was rausgeholt werden kann.
Okay, also er schreibt dann hier weiter, ich arbeite hier circa 3 Wochen am Stück, 12 Stunden pro Tag für umgerechnet 31 Euro netto die Stunde. Sehr gut auf jeden Fall. Von diesen 12 Stunden am Tag arbeitet man aber effektiv nur 3 ungefähr und auch nicht mit Spitzhacke, sondern alles schön von oben. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es mir vorstellen darf, aber vielleicht schreibt er nochmal. Ganz dem australischen Motto nach, take it easy. So, was sehr, sehr nett ist, er hat ein Bild von sich geschickt aus der Goldmine. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast im Anhang auch.
Ja, habe ich. Ja.
Super, super cool, cooles Bild. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall. So, und er erzählt jetzt so ein bisschen, dass er recht spät beim Wetten eingestiegen ist, dass jetzt natürlich künstliche Intelligenz ihm die fehlenden Python- und Excel-Kenntnisse so ein bisschen, dass ihm einfach da leichter macht, dass er da über künstliche Intelligenz natürlich sich viel Lernaufwand spart und so. Und er möchte, wenn er aus Australien zurück ist, möchte er dann eben mit Sportwetten erfolgreich sein. So, und
ich kann übrigens
das mal so sein Background.
Kurzer Einwurf. Ich kann tatsächlich nachvollziehen, dass wir 17 Downloads aus Western Australia haben, wo Perth ja ist.
Ah, sehr gut. Okay.
Und einen aus South Australia, also Australien, ist in 6 Segmente unterteilt.
Okay, also er hat Australien fest in seiner Hand, glaube ich. Weil 17 könnten ja ungefähr genau die Folgen sein, die er vielleicht seit einem Jahr dort ist, ne?
Genau, ja. Das passt ziemlich genau.
Ja, ja, also lustig. Mal schauen, wo es ihn als nächstes hin verschlägt.
Muss ich mal gucken, ob ich ja. La Réunion finde, wahrscheinlich nicht.
Ich mache mal so lang weiter. Ich habe selbstverständlich auch einige Fragen im Gepäck. Für alle Fragen gilt, wenn du nicht zu sehr ins Detail gehen möchtest, weil du dir eventuell Sorgen um dein Geschäftsgeheimnis machst, ist das natürlich schade, aber auch kein Problem. Ich glaube, da haben wir kein Problem mit. Ich habe schon in den Podcast das Gefühl, dass du ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in die Tiefe gehst, was vielleicht auch an anderen Profis oder Syndikaten liegt. Wie auch immer, hier die Fragen.
Das haben wir uns für die Bezahlepisoden aufgehoben.
Genau, wie gesagt, da geht es ja dann auch teilweise ein bisschen tiefer rein.
Das Premium-Paket.
Das exklusive Package. Aber ja. Frage 1. Bei welchem Broker wettet ihr persönlich? Beziehungsweise wo hast du die besten Erfahrungen hinsichtlich Seriosität, Gebühren und so weiter gemacht? Fang doch damit mal an.
Ja, hat uns in Variationen ja schon häufiger mal erreicht, die Frage. Also das Problem ist, dass man als Firma weniger Auswahl hat, was die Broker angeht, als Privatperson. Es gibt einige Broker, wie zum Beispiel Orbit, glaube ich auch. Die nehmen eigentlich nur Privatpersonen oder Sports Market war so ein Fall. Wobei die hätten schon Firmen theoretisch genommen, aber es war so umständlich, sich da anzumelden als Firma. Beziehungsweise ich bin da in einen Streit reingelaufen, hatte ich auch schon mal erwähnt, der letzten Endes mich dazu geführt hat, dass ich erzürnt aufgegeben habe und andere Broker verfolgt habe. Spezifisch ging es um ein Dokument, das im angelsächsischen Rechtswesen existiert, aber eben nicht im österreichischen. Und ich habe es nicht vermocht, ihn erfolgreich zu verklickern, dass es kein Äquivalent zu diesem Dokument gibt, das er haben wollen. Egal, anderes Thema. Wir haben letzten Endes im Moment zwei Accounts bei zwei verschiedenen Brokern. Das eine ist Premium Tradings. Premium Tradings kann ich im Moment nur sehr eingeschränkt empfehlen, weil man effektiv mit denen nur mit Kryptos gerade Geld hin und her schicken kann. Also die hatten früher mal ein Bankkonto. Das ist jetzt nicht mehr so.
Das war sehr lang war das ein sehr guter Broker, ne? Also
genau, ich meine, das ist jetzt fairerweise muss ich sagen, es ist nicht per se ihre Schuld. Es liegt nur einfach an den verschiedenen, das haben wir ja auch schon in der Bankenfolge, verlinke ich in den Shownotes, in der Bankenfolge besprochen. Es ist einfach schwierig, eine schwierige Umgebung gerade für Broker allgemein und es ist nicht so leicht, ein Bankkonto zu halten. Aber aus dem gleichen Grund würde ich sagen, im Moment kann ich das nicht empfehlen. Ich denke, unser bester Broker ist letzten Endes VOdds. Da hat man halt zum Beispiel den Nachteil, dass man keinen American Football wetten kann. Aber das muss ja jetzt nicht stören, je nachdem, was man so wettet. Aber für Fußball und andere Sportarten ist VOdds sicher extrem gut geeignet und ein sehr guter Broker, würde ich sagen. Insbesondere, wenn man kein großes Syndikat ist oder so.
Ja, und VOdds kann man auch wieder mit... Also sie hatten auch mal eine Zeit lang ein bisschen Probleme mit dem Geld auszahlen.
Genau.
Per Banküberweisung. Aber es geht wieder. Ich habe vorgestern mit ihnen geredet und es funktioniert wieder, was ich sehr positiv finde und da vielleicht auch halt so dieses Ding, naja, also Premium Tradings kriegt es halt nicht hin, die haben es hingekriegt, also ich würde gerade auch zu VOdds tendieren, vor allem ist natürlich alles, was jetzt mit Krypto ist, natürlich dann einfach schon nochmal eine kleine Spur komplizierter und man muss sich da ein bisschen besser auskennen und man muss erstmal über woanders noch einzahlen, also es ist schon einfach ein bisschen aufwendiger, ne?
Genau.
Die Banküberweisung ist halt entspannt schnell getätigt und ja, habe ich mich gestern auch, ich habe es dir auch privat geschrieben, ich habe mich über Premium Tradings dann ein bisschen aufgeregt, dass die es halt nicht hinbekommen haben, die anderen es einfach geschafft haben. Ich weiß aber auch nicht, wie arg da jetzt so die Bemühungen waren. Das muss man natürlich auch immer noch dazu sagen.
Genau, aber du weißt, dass wir selber versucht haben, ewig lang ein Bankkonto zu bekommen. Es hat dann irgendwann geklappt, aber man muss schon ziemlich kreativ werden. Mhm. Und ja, ist jetzt auch kein neues Problem in der Branche. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Broker, gerade wenn man privat unterwegs ist, ist es dann auch leichter. Geht auch ziemlich schnell damit der Anmeldung. Also privat ist man quasi in 24 Stunden dabei, wenn man alle Papiere gleich da hat. Als Firma dauert es erfahrungsgemäß länger, da ist man eher so einen Monat oder so beschäftigt mit Dingen hin und her schicken und Dinge aushandeln. Ja, also Sports Market ist wahrscheinlich immer noch empfehlenswert, zumindest verwenden das viele Europäer. Asian Connect gibt es auch noch. Die sind ein bisschen umständlich von der Bedienung her, weil sie nicht Molybet als eigentliche Plattform haben, sondern was Eigenes kreiert haben.
Was ist denn mit sowas wie Singbet? Gibt es die noch?
Ja, Singbet ist kein Broker, sondern ein Buchmacher.
Ah, okay.
Die sind tatsächlich verschwunden von vielen Plattformen. Also ich glaube, Sports Market hat das frisch gestrichen. Singbet heißt jetzt, glaube ich, Crown, hat aber generell das Problem, also wir hatten schon lange das Problem, dass Singbet die Wetten quasi annulliert, wenn sie gewonnen werden. Oder nicht jede, aber viele, zumindest in bestimmten Ligen. Und das macht es natürlich automatisch nicht wert. Singbet war auch schon zu meinen Syndikatszeiten so ein Fall, die das damals schon gemacht haben. Die hat man eigentlich nur gebraucht, weil viele von den Agenten, mit denen man über Skype wettet, die verwenden oft Singbet als Referenz oder jetzt eben Crown. Ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage aussieht, weil ich jetzt ja auch schon fast 6 Jahre nicht mehr im Syndikat bin. Aber prinzipiell gibt es die noch und sie sind wahrscheinlich auch weiterhin noch eine wichtige Größe, aber keine, mit der wir noch irgendwas persönlich zu tun haben.
Okay, das war doch eigentlich eine ganz, ganz passable Antwort. Ansonsten gibt es natürlich noch eine Handvoll Krypto-Möglichkeiten, ne? Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal besprochen. Wo man
genau, also das wird wahrscheinlich auch zunehmen. Ne? Also es gibt einfach, zum einen gibt es Wettbörsen, die für manche verfügbar sind, für manche nicht. Also Betfair ist natürlich so eine Sache, da kommt man als Deutscher jetzt halt nicht mehr ran, als Österreicher auch nicht. Wenn man im richtigen Land lebt, ist Betfair natürlich eine super Option oder auch Matchbook. Und was Kryptos angeht, gibt es einige Börsen mittlerweile. Ne? Es gibt Polymarket, wo man zwar jetzt mit Sport eingeschränkt was machen kann, aber schon auch zunehmend. Sind dann aber eher Futures häufiger. Wobei es schon auch einzelne Matches gibt, je nachdem. Gerade UFC oder so taucht da häufiger auf. Oder man kann jetzt da halt sehr gut drauf wetten, wer die Champions League gewinnt zum Beispiel.
Sind viele so Langzeitwetten auch.
Und
ne?
Wer wirklich nach einer Art Pinnacle-Klon sucht im Kryptobereich, der ist natürlich mit Fairlay gut beraten. Fairlay ist... haben wir jetzt schon lange benutzt, eigentlich schon seit 2014, glaube ich, auch privat. Fairlay.
Bisschen umständliche Seite, aber ansonsten sehr, sehr gut.
Ist ein bisschen umständlich, aber mit der Suchfunktion findet man eigentlich jedes Match ziemlich sofort. Muss halt nur den richtigen Verein eingeben.
Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen.
Nachteil oder Vorteil, wie man es sehen will, ist halt, dass dort mit Bitcoin gewettet wird. Das heißt, man braucht halt erst Bitcoin. Wenn man sie aber hat, dann ist es ein exzellenter Weg, um zu wetten und wenn einem die Preisschwankungen nichts ausmachen. Also mein Tipp wäre da einfach, dass man da eine Bankroll aufbaut in Bitcoin und die einfach separat hält von der Cash-Variante. Wäre natürlich Aber wer regelmäßig ausgleichen will, je nach Währungsschwankungen, der kann das natürlich auch leicht machen heutzutage. Und Fairlay ist super, weil du halt sehr schnell ein Konto hast. Du bist anonym, du machst halt das Konto auf. Du solltest nicht in UK leben und nicht in den USA, aber alle anderen Einschränkungen. Sonst gibt es keine Einschränkungen.
Er lebt ja dort auch nicht, ne? Ja. Hat ja 17 andere Länder am Start. Aber
gilt für Polymarket übrigens auch. Nicht UK, nicht USA, aber alles andere ist okay.
Also, um es abzuschließen, in seinem Fall glaube ich, wie Orts einfach, weil in Frage 2 bezieht er sich auch auf Fußball und das ist da eigentlich ein ganz gutes, da sind sie gut aufgestellt. Also würde ich das empfehlen und start mal rein in Frage 2. Kannst du mir alle Variablen nennen, die du zum Finden von Value bei Fußballspielen einbeziehst, inklusive ihrer Gewichtung? Und da schätze ich mal, dass du sagst nein.
Ja, das ist ein Fall für die Premium-Folge.
Ja, und nicht mal da.
Das Problem ist natürlich, es gibt einfach viele Variablen, die man berücksichtigen kann. Ich meine, ein guter Hinweis ist wahrscheinlich einfach, schaut euch an, was Y-Scout für Variablen anbietet. Da gibt es dann so Highlights wie angekommene Pässe im letzten Drittel. Mhm. Aber es führt hier jetzt auch nirgendwo hin, wenn ich jetzt hier viele Beispiele nenne. Man muss einfach mit den Variablen arbeiten, die man hat. Man muss gucken, was ist Erfolg. Man muss so eine Art, erstmal eine übergeordnete Theorie entwickeln, wie kommen Tore zustande, im Fußball jetzt zum Beispiel. Und dann einfach testen, was gut funktioniert. Und selbst wenn ich jetzt jede Variable nenne, haben wir das nächste Problem, dass es halt auch um die Gewichtung geht. Und da geht es dann wirklich vom Hundertsten ins Tausende. Es ist auch so, dass was eben in der Vergangenheit funktioniert hat, nicht automatisch weiter funktioniert. Also vielleicht ein bekanntes, neueres Beispiel ist, dass Expected Goals ganz gut funktioniert hat eine ganze Weile, wenn man einfach nur die Differenz berechnet hat zwischen dem, also wie viel Expected Goals sollte ein Team haben, also wie viele Tore hätte ein Team schießen sollen aufgrund der Expected Goals oder kassieren sollen, und wenn da eine riesige Differenz herrscht, da konnte man tatsächlich eine Weile lang blind wetten, fast schon, ohne dass man weitere Berechnungen angestellt hat. Und das sind so kleine Vorteile, die verschwinden natürlich über Zeit, deswegen ist es jetzt wie immer nicht besonders hilfreich, da ein fertiges Rezept hinzustellen, sondern es ist besser zu lernen, wie man seine eigenen Modelle baut und mit welchen Annahmen man arbeitet und so. Und das ist natürlich was, was ich im Rahmen des Blogs und eben des Podcasts versuche rauszuarbeiten, die Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Fertige Rezepte hinzustellen ist nicht hilfreich. Natürlich, klar, man kann jetzt länger über Variablen reden, aber vielleicht bewahren wir uns das tatsächlich für eine Premium-Episode auf.
Sehr gut, okay. Ja, haben wir ja, glaube ich, auch in diesen, als wir über Modellbau geredet haben, immer mal wieder gesagt, dass es halt Quatsch ist, dass wir...
Es funktioniert halt nicht, ne? Das Problem ist, dass man immer wissen muss, wie man sein Modell gebaut hat, damit man weiß, was man justieren muss, wenn sich was ändert. Mhm. Und klar, es gibt natürlich so ein paar Evergreens, also Expected Goals spielen nach wie vor eine wichtige Rolle, aber man muss sie eben ein bisschen mit Vorsicht genießen. Man kann das nicht absolut setzen. Man muss auch verstehen, wie Expected Goals zum Beispiel zustande kommen. Auch die hängen oft von manchen kleinen, also von bestimmten Einzelevents ab. Beispielsweise, ob ein Elfmeter zustande gekommen ist oder nicht, ist wahnsinnig wichtig. Das hängt manchmal an so einer Millimeterentscheidung, ob der Elfmeter gegeben wurde oder nicht. Es wird auch oft genug falsch entschieden, trotz Video Assistant Referee und natürlich sowieso in den niedrigeren Ligen. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie soll man das jetzt eigentlich einbringen? Oder bei knappen Abseitsentscheidungen, wenn der Spieler halt oben eine Haarspitze im Abseits war, ist jetzt die Kernfrage, sollte man das, was dann als Expected Goals bei rauskommt, sollte man das eigentlich gewichten oder nicht? Also bei einer offiziellen Expected Goals Seite wird natürlich das jetzt nicht anzeigen, wenn es ein Abseits war. Aber das heißt nicht, dass man das für das Modell nicht doch berücksichtigen muss, weil es eben ein wichtiger Punkt war. Genau mit den, das Gleiche mit den Elfmetern. Kommt der Elfmeter zustande, ist dann das 0,75 Expected Goals. Also enormer Wert. Wenn er nicht zustande kommt, so knapp es auch gewesen sein mag, dann fehlt es einfach. Und natürlich ist da dann die richtige Antwort irgendwas in der Mitte. Dazu muss man die Spiele dann eben auch teilweise gesehen haben, muss halt eine Ahnung haben. Das sind dann eben so Details, wo es schwierig wird, wo Expected Goals eben nicht unbedingt funktionieren. Und es sind halt immer diese Grenzsituationen, auf die es dann ankommt. Ja. Gerade wenn der Expected Goals-Wert dramatisch ansteigt dadurch.
Und was ist, das schreibt ihr in der nächsten Frage, das passt jetzt irgendwie ganz gut dazu. Was ist eigentlich mit Expected Assists?
Ja.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du das mal erwähnt hast. Gibt es das überhaupt? Das habe ich noch nie gehört.
Ja, klar, gibt es auch als Wert. Ja, letzten Endes gilt das für jede Variable. Da gibt es einige Sachen, die wichtig sind. Diese Expected-Sachen haben halt immer den Vorteil, dass du so ein bisschen eine Differenz feststellen kannst zwischen dem, was passiert ist und was man erwartet hätte, was passiert aufgrund der Daten. Und wenn man da eben feststellt, dass es da einen Zusammenhang gibt, der für die Zukunft aussagekräftig ist, dann ist es eine wertvolle Variable, aber es geht natürlich für alle Variablen. Also wenn man seine eigenen Forschungen betreibt, muss man immer genau nach solchen Sachen schauen. Naja, und das andere, was natürlich fair zu sagen ist, natürlich werde ich jetzt nicht mich hinstellen und sagen, welche Variablen funktionieren jetzt ganz besonders gut. Das finale Geheimrezept werde ich hier natürlich nicht bekannt geben, logischerweise. Letzten Endes ist das Problem aber auch, dass es einfach ein Puzzle mit sich bewegenden Teilen ist, wie man im Englischen so schön sagt. Mhm. Und dass man da immer weitermachen muss. Und dementsprechend, selbst wenn ich jetzt hier was Perfektes hinstelle, wird es dann übermorgen eventuell schon nicht mehr so weit sein. Das ist halt schwierig. Deswegen, ja. Ein bisschen wolkig werde ich da immer bleiben müssen, aus beiden Gründen eigentlich.
Das ist ja auch okay. Ich meine, es gibt ja keiner sein Geschäftsgeheimnis ganz preis. Ne? Also ich finde es ja eh schon schön, dass du das im Blog und hier im Podcast auch, dass du einfach viel erklärst, viel machst, viele Leute da auch ins Boot holst, vielen wahrscheinlich auch hilfst, dass sie besser werden. Aber am Ende ist es halt auch immer noch dein täglich Brot. Ne? Und ja, du hast halt auch nichts davon, wenn dir nachher die Quoten kaputt gemacht werden, weil du jetzt hier irgendwie zu viel Preis gibst. Also das ist ja auch Quatsch. Und deswegen finde ich, glaube ich, schon gut, so wie es ist. Und würde mal in die vierte Frage gehen. Welche Rolle spielen Sure-Bets bei dir? Was sind denn Sure-Bets?
Ja, Sure-Bets sind wörtlich übersetzt sichere Wetten. Da geht es darum, dass man Quotendifferenzen so weit ausnutzt, dass man einen sicheren Gewinn einfährt. Also ähnlich wie der Buchmacher einen sicheren Gewinn macht, nur halt umgekehrt als Kunde. Das funktioniert dann, wenn die Quoten weit genug auseinander sind. Also wenn du für ein Spiel mit zwei möglichen Ausgängen, nehmen wir mal einen UFC-Fight, wo zwei Kämpfer gegeneinander antreten, du kannst auf beiden Seiten eine 2,05 kriegen. Das ist eine Sure-Bet. Dann kannst du auf beiden Seiten 100 Euro wetten und hast eben garantierten Gewinn, weil der Gewinn der einen Wette um 5 Euro höher ausfällt als der Verlust der anderen, egal wer gewinnt. Das ist die Idee hinter Sure-Bets, die entstehen eigentlich immer dadurch, dass es zu große Differenzen auf dem Markt gibt zwischen den Buchmachern.
Das heißt, da musst du aber auch bei vielen Buchmachern ein Konto haben,
korrekt,
ne?
Das hat früher besser funktioniert, würde ich sagen, vor allem als das Internet noch ein bisschen fragmentierter war. Genau, die Preisdifferenz muss groß genug sein und du brauchst Konten bei vielen Buchmachern, genau.
Okay, er schreibt dann weiter, die Differenz zwischen Orbit und anderen Plattformen wie Polymarket kommt doch bestimmt häufiger vor.
Da bezieht er sich darauf, das habe ich auch auf Twitter zum Beispiel gepostet. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es gab eine riesige Differenz bei den Trump- und Biden-Wettquoten zwischen Polymarket und Betfair.
Okay.
Und wenn man jetzt Zugang zu Betfair hat und zu Polymarket gleichzeitig, Betfair kann man via Orbit auch erreichen als Broker, funktioniert aber nur für Privatpersonen. Oder ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, Orbit ist irreführend. Ich glaube, 3Bet habe ich mal ausprobiert und die haben keine Firmen genommen. Aber unabhängig davon, wenn man eben irgendwie Zugang indirekt zu Betfair hat und dann eben auf der anderen Seite Polymarket, dann konnte man da eine riesige Sure-Bet einfahren. Also jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es war so, dass Trump bei Betfair irgendwie bei 2,08 oder so gehandelt wurde, während du ihn bei Polymarket bei über 50% bekommen hast erst, also 52%. Man hätte es quasi als Sure-Bet machen können. Nicht ganz unähnlich dazu, wie es damals mit Obama war, als er gegen Romney angetreten ist, 2012. Da gab es auch riesige Diskrepanzen zwischen Betfair und damals Intrade.com. Und darauf bezieht sich die Frage.
Aber ist es nicht auch gefährlich, dann da einen riesen Batzen Geld irgendwo vielleicht drauf zu platzieren und nachher wird irgendwie jetzt mal Beispiel Singbet, ne? Nachher wird irgendwie doch eine Wette annulliert?
Ja, es muss jetzt gar nicht Singbet sein. Also ja,
das war jetzt nur, weil wir da vorhin drüber geredet haben.
Passiert einem jetzt bei Singbet natürlich klar, da sollte man jetzt keine. Aber bei normalen Anbietern passiert einem das ja jetzt nicht. Also auch Bet365 oder sowas oder Bwin, das sind natürlich letzten Endes, zumindest aus moralischer Hinsicht gesehen, für mich Verbrecher. Aber das Problem ist, also sie würden nicht sowas machen. Also sie würden einem das Konto sperren, aber sie würden einem jetzt nicht die Gewinne wegnehmen. Aber es stimmt schon, dass Sure-Bets immer so ein Problem hatten in der Vergangenheit. Das kann dann trivialere Gründe haben, also dass die Regeln anders ausgelegt werden. Also gutes Beispiel sind meistens Tennis-Matches, die abgebrochen werden oder unterbrochen oder was immer. Da gibt es nämlich unterschiedliche Regeln, wie die Buchmacher das handhaben. Und in solchen exotischen Fällen, die aber doch ab und zu eben vorkommen, kann es schon sein, dass man bei einem Buchmacher auf der Wette sitzen bleibt und beim anderen eben die Wette durchgeht. Und das kann natürlich im ungünstigen Fall schon dazu führen, dass die gewinnende Wette annulliert wird und die verlierende Wette halt verliert. Es kann natürlich auch andersrum laufen. Ne? Also auf lange Sicht sollte sich auch das ausgleichen, aber das ist ein Problem.
Ja. Aber ja klar, wenn du natürlich auf Suche bist nach Sure-Bets, dann ist es ein Problem einfach.
Und wenn du natürlich irgendwie 90% deines Wettkapitals da investiert hast in diese beiden Wetten, dann ist das ein Problem. Ja. Also kann eins werden. Ich habe schon mal Sure-Bets gemacht, aber es ist lang her. Ich glaube auch das goldene Zeitalter ist dafür lange vorbei. Es war so, dass das früher ganz gut funktioniert hat, bis vielleicht so 2008 oder so. Aber dann kamen mehr und mehr spezialisierte Webseiten auf, die sowas direkt anzeigen ihren Kunden. Und das führt ironischerweise dazu, dass es immer schwieriger ist, solche Sure-Bets überhaupt noch abzuschließen, weil der Markt sich sofort entsprechend anpasst an die Wetten. Am besten kann man solche Sure-Bet-Seiten, glaube ich, noch am ehesten für Matched Betting verwenden, also wo du die Bonusse die Boni der Buchmacher gegeneinander ausspielst, weil du dann reicht es ja, wenn du nur einen leichten Verlust machst sozusagen. Da müssen die Quoten nicht so gut sein, dass die Marge überwunden wird.
Wobei, das war früher auch leichter, ne?
War also, auch leichter. Es war einerseits schwieriger, weil du quasi alles manuell machen musstest, aber dafür war es auch verfügbarer. Also jetzt irgendwie noch, also ich weiß es nicht letzten Endes, ich habe jetzt keine Schurbets gemacht seit mehr als 15 Jahren, aber oder keine echten, also bis abgesehen von den Politiksachen wie Obama, Romney und so. Das Problem ist einfach, dass es nicht mehr so richtig, wie soll ich sagen, es ist schwierig, da noch rechtzeitig hinzukommen, bevor es jemand anders dir abgegriffen hat.
Ja, okay.
Weil jeder automatisiert einen Alarm bekommt, eine E-Mail oder so, und dann geht es halt nur noch darum, wer es halt als erster anklickt. Aber wenn es halt 1000 Leute gleichzeitig sind, dann sind die Chancen, dass du es selber kriegst, halt relativ gering.
Okay. Er hat noch eine Frage zu Polymarket, was wir ja auch nutzen für den anderen Podcast, mal anders richtig wetten. Würdest du sagen, dass Polymarket zu 100% seriös ist? Ich habe manchmal nicht das Gefühl. Was sagt denn da dein Gefühl, Joachim?
Also soweit Transaktionen betroffen sind, Einzahlungen, Auszahlungen, Wettabschluss, ist alles in Ordnung, nie Probleme gehabt, hat alles immer gut funktioniert. Das Einzige, wo ich sagen würde, dass es vielleicht... Naja, seriös kann man es trotzdem nennen. Da geht es dann eher um Details der Abrechnung. Es gibt halt so ein paar Grenzfälle.
Der Fragestellung, ja.
Grenzfälle bei der Fragestellung, wo dann, es wird eben dezentralisiert abgerechnet. Ne? Also es gibt keine zentrale Instanz, die sagt, die Wette geht so oder so aus, sondern letzten Endes funktioniert es über ein Abstimmungsverfahren eines sogenannten Orakels, das außerhalb von Polymarket gelagert ist, wo jeder mit genug der Kryptowährung UMA abstimmen kann. Es gibt einen hohen Anreiz dafür, die Wahrheit zu sagen und nicht irgendwie zu sagen, aber da hat Bayern München gewonnen, wenn Bayern München gar nicht gewonnen hat. Und zwar ist der Anreiz der, dass man dann eben finanziell bestraft wird. Man verliert seine UMA, die man gestaked hat oder eingesetzt hat oder wie auch immer. Wenn man das Falsche sagt, also dass etwas von der Mehrheit Abweichendes sagt. Also im Großen und Ganzen muss man auch sagen, es funktioniert wunderbar. Also von 100 Märkten auf Polymarket werden garantiert 99, oder wahrscheinlich viel mehr, von 1000 Märkten werden 999 absolut völlig normal und korrekt abgerechnet. Aber es gab ein oder zwei Grenzfälle, die ich jetzt erlebt habe, in 2 Jahren insgesamt, wo, also in dem einen Fall ging es um Selenskyj und die Ukraine, also ob Selenskyj zur Time Person of the Year gewählt wird, das war die Fragestellung. Und die genauere Definition, die man auch immer durchlesen sollte bei jedem Markt, die genaue Definition war halt, dass niemand anderes erwähnt sein darf. Also es darf jetzt nicht das Volk der Ukraine sein. Es ging um 2022 übrigens. Es darf jetzt nicht das Volk der Ukraine gesagt werden und es darf nicht noch eine andere Person sein irgendwie so. Und dann hat, es lag aber dann eher am Time Magazine, dann kommt halt Time Magazine mit Person of the Year ist Zelensky and the Spirit of Ukraine. Also irgendwas extrem wolkig nebulöses. Spirit of Ukraine. Natürlich nicht wirklich eine andere Person, aber gleichzeitig ist es eben auch nicht nur Zelensky. Und mein Gefühl war sehr stark, das hätte jetzt nicht einfach so abgerechnet werden dürfen, dass Zelensky da dass das die korrekte Antwort war. Kann man jetzt auch hin und her argumentieren. Ist halt sehr subjektiv, ist ein bisschen blöd gelaufen bei diesem einen Markt. Und das war so eine negative Erfahrung, die ich hatte. Und Piotr in unserem anderen Podcast mal anders richtig wetten, Link in den Shownotes, der hatte auch nochmal so einen Fall mit, da ging es um den Gazastreifen, ob jetzt Hamas noch in der Regierung ist oder nicht. Und das war ein bisschen komisch.
Und ich fand
komisch definiert auch.
Ja. Und ich fand, du hattest noch einen mit der Anklage von Trump.
Genau, das war noch ein dritter Fall in 2 Jahren. Da ging es um, ob es eine weitere Anklage gegen Trump gibt. Die erste war quasi durch. Und dann ging es darum, ob es noch eine dritte Anklage gibt. Es ging um die dritte Anklage. Mhm. Und da hatte ich dagegen gewettet, dass es eine dritte Anklage vor einem bestimmten Datum X gab oder geben wird. Und das wurde dann doch so abgerechnet, weil eine der beiden ersten Anklagen wurde dann um einen Anklagepunkt erweitert. Was für mich keine neue Anklage ist, aber es wurde für den Markt als neue Anklage gewertet. Aber da reden wir wirklich von exotischen Fällen, die bei Sportereignissen definitiv nie ein Problem sind. Also es wird nie ein Definitionsproblem geben, wer der Champions League-Sieger ist, als Beispiel.
Wenn jetzt trotzdem morgen alle dafür abstimmen, dass, keine Ahnung, letztes Jahr Inter Mailand die Champions League gewonnen hat und es hat aber eigentlich Manchester City gewonnen, gibt es dann keinen Oberschiedsrichter, den man da nochmal irgendwie kontaktieren kann und sagen, hör mal zu, da ist übrigens der Markt, ich meine, die machen ja kompletten Quatsch, nur weil einer da viele von diesen UMA hält.
Ja, nee, das wird kein Problem sein, einfach weil so viele UMA hält dann halt keiner.
Okay.
Das war bisher zumindest historisch noch nie manipuliert. Also wurde nicht erfolgreich manipuliert. Es wird wahrscheinlich auch nicht erfolgreich manipuliert werden können, einfach weil du zu viel Kapital riskieren müsstest. Das Risiko ist einfach zu hoch, dass du es dann verlierst bei so einer Aktion. Da wirst du wahrscheinlich mehr investieren müssen, als überhaupt je mit dem Markt gewonnen hättest.
Ja, okay.
Also da muss man sagen, es funktioniert in aller Regel perfekt. Es waren halt jetzt 3 Grenzfälle, die ich erlebt habe, aber die kann man auch umschiffen. Dann ist es auch klar, dass diese Formulierungen sehr gut gewählt sein müssen, sonst kann sowas mal passieren. Gerade bei dem Selenskyj-Markt würde ich auch sagen, das war jetzt nicht Schuld von Polymarket und man kann in beide Richtungen argumentieren. Ist halt so, ne? Man muss die Definitionen durchlesen.
Na, zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall gut, dass es so abgerechnet wurde, weil dadurch habe ich den Podcast gewonnen im ersten Jahr. Und deswegen, ja, lass uns mal so stehen.
Summa summarum, Polymarket würde ich als seriös einstufen. Ja.
Das Gefühl habe ich auch, ehrlich gesagt.
Also, was auch wichtig zu sagen ist, das Geld wird immer von einem selber gehalten. Ne? Also wenn, selbst wenn Polymarket abstürzen sollte oder so und nicht wieder online ist, du kannst theoretisch das Geld, das in deinen, das wird ja mit Smart Contracts geregelt letzten Endes, das Geld, das in diesen Smart Contracts drin ist, kannst du auch außerhalb von Polymarket wieder auslösen, wenn die Bedingungen entsprechend gegeben sind. Also wenn die Wette abgerechnet wird, auf gut Deutsch. Das heißt, selbst wenn Polymarket irgendwie irgendwann Tschüss sagt und nicht mehr da ist, es ist zwar ein bisschen komplex, aber prinzipiell zu jedem Zeitpunkt hält nicht Polymarket dein Geld, sondern du selber. Das finde ich ist natürlich schon ein enormer Fortschritt gegenüber normalen Wettanbietern, wo du das Geld einzahlst und letzten Endes darauf hoffen musst, dass es dir irgendwann wieder ausgezahlt wird.
Ja, das stimmt natürlich, weil wenn Bwin morgen einfach sagt, okay, ciao, was machst du denn dann? Dann kannst du da wahrscheinlich mit 800.000 anderen Leuten irgendwie gegen klagen. Aber
das heißt, das Geld auf Polymarket ist nur dann nicht verfügbar in dem Moment, in dem es in einem dieser Smart Contracts drin ist, wird aber wieder ausgezahlt, sobald der aufgelöst ist. Und das geht eben auch außerhalb von Polymarket prinzipiell.
Na, sehr gut. Also Polymarket zu 100% seriös, würden wir auf jeden Fall sagen. Wenn er da andere Erfahrungen gemacht hat, er schreibt es ja, ich habe manchmal nicht das Gefühl, dann gerne mal...
Ja, dann sagt Bescheid.
Gerne mal melden, was da schief lief, was da nicht gepasst hat, was da das Gefühl ist, aber wir sind da der Meinung, das kann man auf jeden Fall empfehlen und wir kommen mal zu Frage 5. Wird es in Zukunft nochmal Excel-Spreadsheets geben oder benutzt du nur noch Python? Ein Einblick in ein solches Data-Frame wäre natürlich auch grandios.
Ja.
Da kann ich gar nichts zu sagen.
Ja, DataFrame ist eine Art Excel-Sheet innerhalb von Python. Also wenn du mit Python Daten verarbeitest, kannst du als DataFrame ausspucken lassen. Das ist dann effektiv wie eine Excel-Tabelle. Kannst du auch tatsächlich als Excel-Tabelle ausdrucken, auf den Rechner sozusagen. Ja. Also ja, ich denke schon, ich denke auch nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Ich verwende auch beides gerne parallel und vor allen Dingen, wenn man Dinge veranschaulichen will, dann ist es natürlich auch hilfreich, ein Excel-Dokument zu haben, das man runterladen kann. Einfach nur, damit Leute sehen, was das Ergebnis war dessen, was man mit Python gemacht hat. Also das wird es auf jeden Fall geben. Das werde ich jetzt nicht getrennt voneinander behandeln. Das ergänzt sich eher, würde ich sagen, insbesondere zu Erklärungszwecken, weil man dann auch ganz gut erläutern kann, was man in Python damit gemacht hat. Und ein herunterladbares Ergebnis Rechenoperationen hat.
Okay, nächste Frage. Ist das Zufallsindikatoren-Sheet noch in Benutzung bzw. up-to-date aktuell?
Bin mir nicht sicher, was mit der Frage genau gemeint ist. Also wenn damit gemeint ist, verwende ich die Zufallsindikatoren noch, ja, die ich auch nach den erklärten Regeln berechne. Wenn das jetzt die Frage beantwortet, dann gut. Wenn nicht, dann nochmal nachfragen einfach.
Okay, dann gehen wir einfach direkt weiter, oder? Liege ich richtig mit meinem Gefühl, dass größere Drawdowns um die 30 bis 50 Einheiten, in Klammer, da schreibt der Flat Staking, nicht extrem selten sind, aber alles darüber hinaus schon?
Genau, also das ist auch genau mein persönlicher, subjektiver Eindruck. Ich denke, das kann man wahrscheinlich auch objektiv irgendwie nachweisen. Je extremer es wird, desto unwahrscheinlicher es wird es auch. So 30-50% finde ich auch völlig normal. Das habe ich schon oft erlebt. Wenn es mehr wird, dann ist halt die Frage, ob es jetzt Zufall ist oder tatsächlich ein Problem mit dem Modell liegt. Dass es unwahrscheinlicher wird, ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, je extremer das Ereignis. Also ein verständlicheres Beispiel ist einfach, wie oft in Folge kannst du Kopf werfen hintereinander und dann nimmt es eben exponentiell ab, dass du 50 Mal hintereinander Kopf wirfst mit einem Münzwurf, ist halt extrem unwahrscheinlich und entsprechend, je näher du an, also je kürzer deine Serie ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal, das kommt alles relativ häufig vor. Und es wird dann eben sehr stark abnehmen von der Wahrscheinlichkeit her. Das sollte intuitiv verständlich sein. Und so ist es mit den Drawdowns halt auch. Ja.
Okay. Aber jeder, der ab und zu mal Kopf oder Zahl wirft, der weiß, dass zu 70% Kopf kommt. Das ist einfach so. Es ist einfach so, außer dieses Jahr beim Super Bowl, da habe ich nämlich $20 drauf gewettet, beziehungsweise 20 Euro gegen einen Kumpel von mir und der hat gesagt, es kommt Zahl und es kam natürlich Zahl, ist halt, ja. Aber in der Regel 70% Kopf, also bei Kopf oder Zahl immer auf Kopf gehen, Klassiker.
Das ist halt wie mit einer 30% Value-Wette, die kann natürlich auch mal nicht kommen.
Ja, gut. Naja, gibt es irgendeine Möglichkeit, Tipps von dir privat abzukaufen?
Nein. Nur vielleicht überlege ich mir was im Rahmen des Premium-Pakets, dass ich da ein, zwei Tipps liefere.
Dann an der Stelle wende dich einfach an mich. Ich habe die Tipps auch. Ist kein Problem. kannst jederzeit hier was kaufen. Bei mir gibt es die natürlich. Wenn Joachim nicht verkaufen will, ich mache das gerne. Kein Thema.
Sebastians Tipps @crimsoncorporation.de.
Genau. Finde ich einfach daran, ja. Genau, so klares Nein. Ich meine.
Also ich werde sie nicht verkaufen, sag mal so.
Du veröffentlichst ja öfter mal im Newsletter irgendwie was, da kann man ja schon noch so ein bisschen sehen.
Es gibt ja den Newsletter, genau. Es gibt vor allen Dingen auch, wie im Newsletter häufig beschrieben, meine Pickio-Accounts, meine zwei, die ich gerade führe, aktiv.
Ist perfekt, dass du es ansprichst, Joachim, denn er hat auch noch drei Fragen zu Pickio und die kriegen wir auf jeden Fall noch durch, würde ich sagen.
Okay, auf geht's.
Frage 1. Wäre es nicht ein leichtes für dich, innerhalb weniger Monate den Pro-Status zu erreichen und dich oben mit 30 bis 40 Picks pro Monat zu etablieren, oder sind die Anreize einfach zu gering?
Ja, es ist jetzt kein Lebensziel von mir, einfach weil, genau, die Anreize sind jetzt nicht so riesig. Ich glaube nicht, dass man da viel Geld verdient auf Pickio. Effektiv wirst du ja als Pro-Tipster dann vergütet mit irgendwas, mit 1 Euro irgendwas pro Tipp, pro User, der es kauft. Also das war jetzt hier nicht mein Plan B generell.
Ich meine, letztlich machst du es ja einfach, um die Wetten zu tracken.
Ich mache es, um sie zu tracken. Ich teste verschiedene Sachen aus. Vielleicht auch so ein bisschen als Nachweis, dass ich jetzt hier nicht nur Unsinn erzähle. Was ich jetzt ein bisschen erweitert habe, sagen wir mal so. Also um die Frage erstmal von vorne auf zu schlüsseln. Ja, ich glaube schon, dass ich es wahrscheinlich schaffen könnte in ein paar Monaten in den Premium-Bereich oder in den Pro-Tipster-Bereich, wenn ich eben die Zeit aufwende, um alle Tipps zu posten, die ich habe. Da stoße ich aber schon auch an logistische Grenzen, weil du halt jeden Tipp einzeln abgeben musst und wenn du, sagen wir mal, so 100 Tipps auf einmal abgibst, das dauert halt einfach ewig. Deswegen mache ich das nicht. Ist mir zeitlich einfach den Aufwand nicht wert. Ich habe auch immer mal wieder so Phasen gehabt, wo ich bei Pickio hochgeladen habe und es dann auch oft wieder habe sein lassen. Jetzt bin ich gerade ganz gut dabei. Ich habe es jetzt relativ konstant gemacht, aber das lebt eben stark davon, dass ich mich beschränkt habe. Also ich habe jetzt halt die Football-Saison gemacht auf dem Zero-Sharp-Account, Link in den Shownotes. Ich habe jetzt auch parallel die Fußballsaison verstärkt gepostet auf dem CEO-Marnitz-Account, Link in den Shownotes. Und da habe ich jetzt ein bisschen erweitert. Letzten Endes ging es mir immer darum, dass ich nur Märkte poste, die auch liquide sind. Also wenn ich jetzt einen NFL-Tipp auf Pickio poste, dann habe ich keine Sorge, dass die Quote irgendwie kaputt geht dadurch. Und generell jeder, der die Wette sieht von mir, der kann eben diese Quote auch nachspielen. Anders als bei gewissen anderen Tipps dann im Internet.
Haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, dass das einfach ein Hauptproblem von Pickio ist.
Wenn ich jetzt hier die Oberliga, Regionalliga oder sowas poste und sagen mir genug Leute folgen und das dann auch wetten, dann ist die Quote halt auch kaputt. Und das Gleiche mache ich jetzt eben auch mit Fußball. Also es ist schon vertretbar, die Top 5, also die Big 5 Ligen zu wetten. Das sind Deutschland, Spanien, jetzt wollte ich Österreich sagen, das ist natürlich Quatsch, Entschuldigung, alle österreichischen Hörer. Spanien, Deutschland, Frankreich, England und Italien und die Champions League, vielleicht auch Europa League.
Also ich glaube, dass rein von der Definition der Big 5 ist Frankreich da nicht mehr dabei.
Natürlich ist Frankreich, es geht ja ums Wetten und da ist Frankreich auf jeden Fall
okay,
Big 5.
Okay.
Es geht jetzt nicht ums UEFA-Ranking oder so.
Okay.
Das wird natürlich auf lange Sicht vielleicht korrelieren, aber es ist eben, also Big Five heißt einfach das. Also wenn du bei einem Broker, also bei einem Agenten irgendwie fragst, can you give me a quote for the Big Five, please, dann wissen die, was gemeint ist. Da ist Frankreich dabei. Wo war ich? Genau, also bei diesen großen Ligen, da kann man auf jeden Fall Wetten posten, ohne dass der Preis kaputt geht. Deswegen habe ich mich jetzt darauf, ich habe es jetzt ein bisschen erweitert beim Fußball. Schauen wir mal, wo es hingeht. Da sieht es ganz gut aus. Nach knapp 400 Wetten sind wir bei 8,5% Yield. Das natürlich super ist. Die Frage ist, ob man es so halten kann. Das ist ja immer die Sache. Da muss ich auch sagen, muss man immer vorsichtig sein. Und die American Football Saison lief auch ganz gut mit. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Wetten es da waren. Muss ich kurz nachschauen. Genau, da waren es 290 Wetten, glaube ich. 290 Wetten und 5,2% Yield in der NFL. Das war das System, das funktioniert hat. Ich habe auch ein anderes, das nicht funktioniert hat. Auf dem CEO Marnitz Account, da ist statt den, da sind minus 20 Einheiten entstanden und minus 2, irgendwas Prozent. Also es funktioniert nicht alles, was ich poste, deswegen muss man da auch immer, das hat immer einen gewissen experimentellen Status. Ich würde aber sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht es ganz gut aus mit den Fußballwetten, falls da jemand Interesse dran hat, auf dem CEO Marnitz Account. Und gerade ganz frisches Experiment fahre ich zum Beispiel mit der NHL im Eishockey. Da bin ich jetzt gerade bei, auf dem Zero Sharp Account, da bin ich bei 63 Wetten und 10,9% Yield, aber es sind natürlich extrem wenig Wetten, da, das sagt halt noch nichts aus. Da muss man einfach entsprechende Stichprobengrößen haben. Und bei Basketball habe ich jetzt auch ein bisschen rumgetestet mit dem College Basketball, aber da sah es extrem gut aus nach 30 Wetten und jetzt sieht es ziemlich schlecht aus. Oder was heißt ziemlich schlecht? Ich bin jetzt gerade bei minus einer Einheit nach 60 Wetten.
Naja, also ziemlich schlecht, aber ja.
Das sah halt vielversprechender aus. Aber das ist natürlich auch noch viel zu früh, muss man klar sagen. Sage ich auch immer, man muss immer gucken, klar, wie viele Wetten sind es. Ja, Early Days, wie man so schön sagt, bei, da redet man in nach 600 Wetten, kann man drüber reden. Dann ist es auch noch viel zu früh, aber da hat man eine vielleicht bessere Idee.
Aber vielleicht können wir da nochmal drüber reden nach 600 Wetten. Und du hast jetzt eigentlich die nächste Frage von ihm schon beantwortet. beantwortet. In welcher Sportartliga siehst du einen positiven Erwartungswert und in welche investierst du selber? Das hast du natürlich jetzt eigentlich mehr oder weniger beantwortet.
Ja, eigentlich überall. Also ich habe jetzt keine Angst vor den Top-Sachen. Also ein bisschen NBA ist jetzt auch bei mir zum Beispiel dabei. Die NFL wird immer beschrieben als effizienteste Liga der Welt, auch also was Wetten angeht, auch von Billy Waters. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich zustimme. Also es ist, der eine Account würde zustimmen. Mein erster Modellversuch war ziemlich kacke letzten Endes. Aber der zweite sieht gerade ganz gut aus. Sind natürlich aber auch erst 290 Wetten. Und so ist halt das Biss. Und mein erster Versuch war übrigens auch, sah extrem gut aus nach 100 Wetten oder so. Da war es echt richtig gut. Ich war, glaube ich, zweistellig mit dem Yield. Aber so ist es halt, wenn du halt mehrere Wetten machst. Dann deswegen muss man mal abwarten und vorsichtig sein. Ja, so, jetzt habe ich vergessen, was die Frage war.
Gut, ja, wo du einen positiven Erwartungswert siehst. Aber das passt, glaube ich, ne? Also, und wo du selbst investierst, passt irgendwie auch.
Also ich glaube fest dran, dass in den Top-Ligen, also NFL, vielleicht auch College-Football, gerade College-Football, aber sicher NFL und die Top-5-Ligen und Champions League, dass da immer wieder Value sein wird. Einfach weil zu viel Geld gesetzt wird von Spaßwettern in diesen Ligen. Und das auch die Syndikate, das habe ich live mitbekommen, dass die Syndikate das oft nicht ausgleichen können, was da und auch zur Closing Line oft noch Value da ist. Also da sollte man nicht so viel Angst davor haben, man sollte natürlich kritisch überprüfen, was man mit seinem Modell hingekriegt hat und was nicht. Man sollte auch nicht fest damit rechnen, dass man da Profit macht, aber ich glaube nach wie vor, dass es möglich ist. So.
Okay, und da schließt die nächste Frage direkt an zu deinen Tipps in der Premier League, also England. Ist es überhaupt möglich, in der Premier League auf Dauer um die 5% Gewinn zu machen? Zumal die Quoten, die du spielst, sich später meistens noch deutlich verbessern. Vor allem, wenn du, also wie jetzt vor kurzem, vor allem, wenn du Außenseiter gegen Favoriten wie City oder Liverpool tippst, geht die Linie nach Abgabe deiner Tipps auf der anderen Seite noch deutlich nach oben.
Ist halt wie immer eine Frage der Stichprobengröße. Im Moment bin ich bei, in England spezifisch, bin ich bei 165 Wetten jetzt, plus 15,1 Einheiten, Yield 9,1%. Das ist ein...
Würdest du nehmen, oder?
Das würde ich so nehmen, aber es ist natürlich noch früh, ne? 165, bis ich da bei 1000 plus Tipps bin, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, weil so schnell geht es halt einfach nicht, wenn ich nur eine Liga habe. Deswegen habe ich es jetzt auch ein bisschen ausgeweitet, sieht gerade ganz gut aus, aber ja, unterm Strich, wirklich robust belastbar sind natürlich nur viele Tipps auf einmal. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe trotz der verfehlten Experimente auf dem CEO Marnitz Account, da gibt es zum Beispiel American Football mit minus 20,9 Einheiten, Baseball, wo ich nur 4 Wetten habe, die ich alle verloren habe, Basketball mit minus 3,5 Einheiten nach 27 Wetten. Also selbst und MMA habe ich 9 Wetten abgegeben, bin bei minus 7,9 Einheiten. Habe ich jetzt einfach mal absichtlich auch alles so stehen lassen. In der Summe bin ich beim CEO Marnitz Account nach 1420 Picks bei minus 2,6 Einheiten. Das ist schon recht gut in dem Sinn, dass ich die Buchmachermarge definitiv geschlagen habe. Wenn wir dann noch den Zero Sharp Account draufrechnen, dann habe ich da 19,4 Einheiten plus erwirtschaftet nach 422 Wetten über alles hinweg. Und da kann man dann sagen, ja, also zumindest bin ich, selbst wenn ich alle experimentellen Wetten einbeziehe, nach 1840 Wetten bin ich relativ solide im Plus mit 17 Einheiten. Das ist natürlich jetzt kein riesiger Yield, aber wie gesagt, da sind alle experimentell Wetten dabei und so. Und das ist dann schon ein bisschen belastbarer. Also es ist jetzt nicht kompletter Unsinn, den ich hier mache.
Davon gehen hier, glaube ich, alle aus. Ja. Da kannst du, glaube ich, sicher sein. Ich meine, ansonsten würde...
Punkt ist nur, da kann man sagen, einfach aufgrund der Anzahl der Wetten mehr als 1800, das ist schon relativ gut. Also wenn man da im Plus ist, dann macht man was richtig. So, das sollte man mitnehmen aus dem ganzen Monolog, würde ich sagen. Dann muss man aber ins Detail gehen, wo kommt der Profit eigentlich her. Und dann wird es schwieriger. Dann schlüsselt man halt auf nach verschiedenen Themen und Sportarten und so weiter. Und da sind die Stichproben noch relativ klein. Aber sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder, da ist es dann alles ein bisschen robuster und belastbarer.
Perfekt. Und ich würde an der Stelle einen Cut machen. Würde sagen, wir haben jetzt nur eine Mail so richtig durchgeschafft. Aber da war ziemlich viel dabei an Fragen, finde ich. Es war ziemlich viel Interessantes auch dabei. Und wir sagen auf jeden Fall mal schöne Grüße nach Australien. Vielen Dank für die Mail.
Ja, hat mich auch riesig gefreut. War eine sehr schöne Mail.
Auf jeden Fall dranbleiben. Wir werden uns auch melden noch. Und ja, wir kommen zu Sebastian gegen das System. Joachim, würdest du noch mal kurz erklären, wie es funktioniert?
Sebastian gegen das System. Da schicke ich Sebastian typischerweise immer die Wetten, die wir in der Zukunft anvisieren. Meistens fürs Wochenende. Sebastian sucht sich dann normalerweise immer die Gegenseite von einem aus. Jeder setzt 100 Euro auf seine Wette und der Verlierer bezahlt den Gewinn des Gewinners in einen Spendentopf ein. Das wird Ende des Jahres zur Abstimmung gestellt, welche Institution das gespendet kriegt. Oder zu welchen Anteilen. Das machen wir um Weihnachten rum, wie gesagt. Und ja, diesmal machen wir es einen Tick anders. Wir haben ein paar UFC-Kämpfe, weil UFC 300 kommt demnächst.
Genau.
Am 14. April ist UFC 300 mit einigen Knallerkämpfen und wir dachten, das ist ein schönes Ereignis, um da auch zwei Kämpfe rauszusuchen. In dem Fall funktioniert das jetzt so. Sebastian sucht die Kämpfe raus und ich suche die Seite aus.
Genau. Was wird da der Hauptkampf? Weißt du das?
Der Main Event ist Alex Pereira gegen Jamahal Hill. Jamahal Hill ist der ehemalige Titelverteidiger. Also der hatte den Titel vor kurzem, musste dann wegen, aus gesundheitlichen Gründen, konnte ihn nicht verteidigen. Und Alex Pereira hat jetzt den Titel und das ist jetzt der Vereinigungskampf sozusagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob einer den Interimstitel hat oder nicht, aber jedenfalls, also Pereira hat den Titel gewonnen. Er hat davor, das muss man wissen, Middleweight gekämpft, hatte den Middleweight-Titel gegen Israel Adesanya spektakulär gewonnen. Israel Adesanya hat dann, das haben wir auch gewettet bei Sebastian gegen das System, Adesanya hat dann den Rückkampf gewonnen und den Titel zurückgeholt, den er mittlerweile wieder verloren hat. Pereira ist dann hochgegangen, eine Division, also in die Light Heavyweight Division, und hat da prompt den Titel gewonnen nach zwei Kämpfen und hält ihn jetzt. Und jetzt schauen wir, wer der Boss ist.
Okay, und gute Nachricht, wir haben da eine Wette zu. Und zwar ist die Quote für Hill ist eine 2,26 und für Pereira ist es eine 1,72. Was hättest du da gerne?
Da gehe ich auf den Alex, weil er einfach cool ist.
Das tut natürlich weh, aber gut, wenn ich gewinne, kommt mehr Geld ins Kästchen. Die zweite Wette, die wir noch zu UFC 300 haben, ist, oh Gott, jetzt kann ich die Jungs nicht aussprechen, ehrlich gesagt.
Alexander Rakic und Jiří Procházka oder so ähnlich.
Okay.
Das ist ein Tscheche, also da ist natürlich nochmal, die Tschechen und die Polen sind immer so das Problem.
Ein Tscheche mit vielen Akzents und...
Fast noch wilder als Polnisch, wo ich auch schon immer enorme Leseschwierigkeiten habe, aber ja, ähnlicher Konsonantensalat auf jeden Fall.
Ja, also total wild. Und da haben wir auf Rakic haben wir eine 1,85 und auf Prochazka eine 2,2. Wen hättest du da gerne?
Da nehme ich den Jiří Procházka für 2,2. Der war übrigens auch der Titelträger vor einer Weile und musste den Titel dann wegen einer Verletzung abgeben. Und dann hat Jamahal Hill den Titel gewonnen. Also selbe Division, sehr spannend. Auch cool, dass es da selbe Event ist. Dann nehme ich den Jiří und du nimmst den Rakic.
Das heißt, potenziell ist einer von den beiden dann irgendwann auch Herausforderer? Oder wie läuft das dann?
Ja, der Sieger wird wahrscheinlich den nächsten Title-Shot bekommen.
Okay, na gut. Also bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt. Den Rakic, der sagt mir gar nichts, aber gut. Sind jetzt auch einige dabei, von denen habe ich noch nie gehört. Deswegen.
Wolltet ihr natürlich noch den Holly Holm gegen Kayla Harrison Kampf aufschwatzen, aber hast dich nicht drauf eingelassen.
Und dann sag da noch kurz was dazu, komm, wenn du den jetzt eh schon ansprichst.
Quasi das Ronda Rousey Rematch, weil Kayla Harrison, Ronda Rousey war ja damals bekannt als der Judoka, die hatte Bronze bei den Olympischen Spielen gewonnen, hat dann das Frauen-MMA dominiert, ungefähr 3 Jahre lang, bis dann Holly Holm aus dem Nichts kam und ihr, und da habe ich drauf gewettet, zu einer Quote von 10+, dass Holly Holm den Kampf gewinnt. Hat es dann damals überraschend geschafft. Und Kayla Harrison hat auch einen Judo-Hintergrund. Allerdings hat sie zweimal Gold gewonnen. Zweimal, nicht einmal, sondern zweimal Gold gewonnen bei den Olympischen Spielen. Und hat dann auch eine MMA-Karriere eingeschlagen. Danach hat jetzt ihr UFC-Debüt. Und sie ist überwältigende Favoritin gegen Holly Holm. Quoten sind 1,2 Harrison, 4,8 Holly. Und es ist so ein bisschen wie damals. Das ganze Gefühl um das Match rum. Judoka und ja. Also ich freue mich sehr auf den Kampf. Ob die Quoten value sind oder nicht, weiß ich nicht genau. Habe ich noch nicht überlegt.
Wenn du wetten müsstest, also wir haben es im Vorfeld auch kurz drüber gequatscht, tendenziell schon eher auf Holm, oder? Also
naja, 4,8 Quote, ne? Also konservativ würde ich das setzen, ja. Aber
am Ende ist ja, das war ja damals auch bei Conor gegen Khabib so, wo wir vor Ort waren. Ich meine, jede Runde startet halt im Stehen, ne? Das ist schon immer einfach so ein Vorteil für die treten können, sage ich mal.
Es ist halt nicht so ganz klar, wie gut die Kayla Harrison mit ihrem Striking dann wirklich ist gegen Holly. Das kann durchaus schwierig werden. Aber meistens endet der Kampf zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch auf dem Boden. War gegen Ronda auch der Fall, aber Holly konnte sich rauswinden. Ob sie das gegen Kayla Harrison schafft, die nochmal deutlich stärker und größer ist, weiß ich nicht. Auch da ist auch die spannendste Frage, natürlich, ob die ihren Weightcut hinkriegt, weil die hat noch nie in ihrem Leben die 135er Gewichtsklasse gemacht, sondern etliche Kämpfe über 155 gemacht und dann nochmal 145 ein bisschen, aber das war schon mühsam. Also tendenziell würde ich auf Holly tippen, aber mir wäre eine Quote von 7+ schon deutlich lieber dafür.
Okay, also ich habe hier gerade mal Bilder aufgemacht. Die wirkt schon wie so ein Panzer, ey. Aber
die ist krass, ja. Die ist echt.
Das hat Ronda Rousey ja auch so ein bisschen gewirkt, ne? Also die war ja auch.
Ja, aber die war immer ein bisschen. Die Ronda war nie austrainiert. Die war schon ganz klar kleiner. Also die hätte jetzt nie 145 wirklich sinnvoll bestreiten können. Oder vielleicht, aber 135 war fast schon. Also die hätte vielleicht 125 mit einer guten Diät hinkriegen können. Ich meine, die Kayla Harrison hat halt 80 Kilo Judo gekämpft, soweit ich weiß. Also schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ich bin gespannt. Gut, Joachim. dann würde ich sagen, wie war damals, die hat die mit einem Kick K.O. gehauen, ne? Die Holly Holm, die Ronda.
Ja gut, dem ging natürlich einiges voraus, diesem Kick.
Ja, klar.
Das war nicht ein Kick aus dem Nichts. Da war die quasi schon stehend K.O. und hat halt noch einen Headkick. Sah halt sehr gut aus, aber die hat sie halt schon ziemlich systematisch. Also es gab zwischendurch eine gefährliche Situation mit einer fast Armbar in der ersten Runde, aber ansonsten hat die halt ständig auf die Mütze bekommen, eine Ronda, was damals schockierend war. Also das, man hat halt nicht damit gerechnet, dass ein so dominanter Champ dann so wehrlos ist.
Weiß ich noch, da bin ich morgens aufgewacht und hatte eine Handvoll Nachrichten von dir.
Ich habe es live angeschaut, morgens um 5, weil ich gerade Japan getradet habe. Also ich habe im Syndikatsbüro in London habe ich gerade Wetten platziert, gerade für die frühen Ligen Korea-Japan. Das war natürlich ein Sonntag früh, weil es ja in Las Vegas Samstagnacht war. Nee, nicht in Las Vegas, in Australien. Aber in Australien haben sie es so gemacht, dass es ungefähr um 5 Uhr morgens kam in London. Und da habe ich das halt live angeschaut. Da war ich richtig da. Das Putzpersonal hat kurz geschaut, als ich da geschrien habe.
Okay.
Als der Knockout kam. Und ich hatte halt eine ganz ordentliche Menge Geld drauf für damalige Verhältnisse. Und ja. Und wie gesagt, wenn eine 10-Plus-Quote kommt, das ist natürlich schon sehr befriedigend auf jeden Fall.
Geiles Gefühl auf jeden Fall, ja. Dann weiß man ja auch so ein bisschen so, da habe ich was richtig gemacht, da habe ich vielleicht was entdeckt. Und
ja, und die Ronda hat noch nie verloren zu dem
Zeitpunkt. Ja,
und
war geil.
Und jeden zweiten Kampf nach 30 Sekunden beendet gehabt. Also das war schon eine gute Vorhersage. Mhm. Die reale Quote hätte vielleicht so 50-50 sein müssen oder vielleicht sogar zugunsten von Holly und da halt eine 10 plus zu bekommen, das war schon sehr cool.
Ja. Ich werde mir jetzt, wenn wir fertig aufgenommen haben, die Highlights nochmal anschauen von dem Kampf. Du
kannst den ganzen Kampf anschauen, das ist sehr unterhaltsam. Okay. Sind ja nur 7 Minuten oder weniger sogar.
Ah, perfekt. Also gut, Joachim. Strich drunter, das war Folge 53. Wir haben, glaube ich, alles, was wichtig ist, haben wir in irgendeiner Form erwähnt. Mehr kommt dann im Newsletter, haben wir schon angekündigt und genau.
Genau, da stelle ich das Premium-Paket nochmal vor. Und
auch die Bezahlmethoden, keine Ahnung, ich weiß noch, haben wir da schon irgendwie was ausgemacht, wie wir das machen? Weiß ich gar nicht. PayPal wahrscheinlich.
Alles verfügbar. Yes. PayPal, Bitcoin, was immer, also Kreditkarte. Alles Wesentliche funktioniert.
Sehr, sehr gut.
Daran soll es nicht hängen. Und damit würde ich sagen, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Macht's gut.
Genau. Schöne Woche euch noch und macht's gut. Wir hören uns in 3 Wochen, 4 Wochen, irgendwie so. Na, alles klar. Ciao.